Liebe Hörerinnen und Hörer, Max Tau schrieb einmal, es gehöre zu den Geschenken des Lebens, dass es Menschen gebe, bei denen man sich ganz zu Hause fühle, weil man mit ihnen schweigen könne. Pater Bernhard Huss, über den ich heute zu Ihnen sprechen möchte, war ein Mann, der schweigen konnte, mit dem man gerne schwieg, der zu vielen schwieg, dessen Schweigen aber wohltuend war und gut. Er war aber auch ein Mann, der das gesprochene Wort beherrschte, der auf unzähligen Konferenzen und Tagungen das Wort ergriff, kühn, mutig, wie kaum ein anderer seiner Zeitgenossen sich für die Gleichheit, Gerechtigkeit und Würde aller Menschen einsetzte. Er war ein Sozialapostel und Sozialreformer im Stile Kettelers, Kolbings, Sonnenscheins. Ein Maranhiller-Missionar, an den sich auch heute, nach mehr als 50 Jahren, noch Abertausende von Schwarzen mit Bewunderung, mit Liebe erinnern, zu dem sie aufschauen, den sie bei einem modernen Heiligen verehren. Dieser Pater hierzulande, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, seine Heimat leider kaum bekannt. Dieser Mann verdient es, dass wir uns sein Leben und sein Werk etwas näher anschauen. Pater Huss war klein von Gestalt, äußerlich eher unscheinbar, von Geburt an mit Nachteilen behaftet. Er hatte nur ein Auge, schier drei Viertel seines Lebens litt er unter Taubheit. Dennoch, er komponierte, dirigierte, schrieb Dramen, Komödien, Wortspiele, veröffentlichte Bücher, auch Schulbücher, und publizierte Artikel zu diversen Themen in bis zu 25 Zeitungen und Magazinen, oft sogar gleichzeitig. Liebe Hörerinnen und Hörer, woher stammte Pater Bernhard Huss? Wie kam es, dass er Sozialreformer für einen Halbkontinent wurde? Ich will seine Herkunft und seinen Lebensweg kurz streifen. Geboren wurde er am 24. Februar 1876 in Ödheim am Kocher bei Heilbronn. 1876 übrigens. Ein guter Jahrgang, der Jahrgang des Politikers Konrad Adenauer, des Papstes Pius XII., der Dichterin Gertrud von Lavor. Seine Eltern, Eltern von Pater Bernhard Huss, starben innerhalb von 2 Wochen, als er, Alexander, das war sein Taufname, als er 18 Jahre alt war und kurz vor dem Abitur stand. Er begann zwar noch in München mit dem Studium der Philosophie, der Theologie, brach aber ein halbes Jahr später dasselbe abrupt wieder ab und meldete sich für die Südafrika-Mission. Dort war 1882 bei Durban in Natal, heute KwaZulu-Natal, ein Trappistenkloster entstanden, dessen Mönche unter ihrem Gründer Franz Pfanner etwas Außerordentliches taten. Diese beschaulichen Mönche betrieben Seelsorge, aktive Missionsarbeit. Ihnen wollte sich Alexander Bernhard Huss anschließen. Seine Ausreisepapiere, von einem königlichen Beamten in Neckarsulm ausgestellt, lauteten, ich zitiere, Reisepass gültig bis zum 1. Januar 1896 für Alexander Huss, Stud Theol aus Ödheim, welcher nach dem Auslande reist. In der Personalbeschreibung des Passinhabers hieß es unter anderem Statur 1,64 Meter, Haare dunkelblond, Augen braun, Gesichtsform oval. Besondere Kennzeichen keine. Dem württembergischen Beamten war entgangen, dass der mittlerweile 19-jährige Passinhaber auf einem Auge blind war, übrigens von Geburt an. Am Michaelstag, am 29. September 1895, traf Huss in Durban ein. Sofort begab er sich nach Marianhill, wurde dort eingekleidet, also probeweise ins Kloster aufgenommen und erhielt jetzt den Namen Frater Maria Bernhard. Das Leben im Kloster war hart, einfach, sehr einfach. Die Trappistenklöster zählen ja bekanntlich zu den strengsten der katholischen Kirche. Ihr Leben vollzieht sich im Normalfall im steten Wechsel von Gebet und Handarbeit. Einmal, so erzählte man sich in Missionarskreisen noch Jahrzehnte später, einmal bat ein älterer Bruder den jungen Frater Bernhard, er möge ein Beet Karotten von Unkraut säubern. Der junge Mönch aus Ödheim war in landwirtschaftlichen Dingen eher unerfahren. Sein Vater war Kunstschreiner, Bildhauer. Die Ermunterung des Gärtnerbruders, dafür zu sorgen, dass das Beet wirklich sauber sei, wenn die Arbeitszeit zu Ende gehe, nahm er allzu wörtlich. Er riss buchstäblich alles heraus mit Stumpf und Stiel, auch die zarten Rübenpflänzchen. Als ihn daraufhin der Bruder zur Rechenschaft zog, fragte der Klosterneuling unschuldig und verdattert, welches waren denn die Karotten? Er kannte den Unterschied nicht, wusste nicht, was Gartenpflanze, was Unkraut. So jedenfalls die humorvolle Episode. Vielleicht hat man sie ihm auch später nur angedichtet, aber ein Landwirtschaftsexperte war er jedenfalls nicht, noch nicht. Wir müssen uns diese Geschichte gut merken, denn es wird uns ohnehin kaum jemand glauben, dass aus demselben Frater später ein hervorragender Agrarwirt wurde, ein Fachmann in Sachen Landwirtschaft, der sogar im Auftrag der Regierung von Südafrika landwirtschaftliche Schulbücher herausgegeben hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein anderes Mal, es war an einem hohen Festtag, sollte der Chor von Marian Hill singen. Unerwartet erkrankte der Organist, es war niemand da, der ihn hätte vertreten können. Große Bestürzung im ganzen Kloster. Da meldete sich der junge Frater Bernhard, von dessen musikalischen Fähigkeiten keiner etwas ahnte, und sagte schlicht und einfach, ich glaube, ich kann da aushelfen. Sprang auf den Orgelbock und spielte, als hätte er die Tasten seit seiner Jugend täglich unter den Fingern gehabt. Ein Virtuose, wie seine Mitbrüder bald feststellten. Von nun an unterrichtete er auch afrikanische Jugendliche. Zwei afrikanische Jugendliche beherrschten schon nach wenigen Monaten die Orgel. Anderen erteilte er Harmonielehre oder übte mit ihnen Lieder ein. Es sprach sich schnell herum. Der junge Frater aus Ödheim war ein kleines Genie, zumindest ein musikalisches. Ende Dezember 1900 wurde Bernhard Huss in der Klosterkirche zu Marian Hill zum Priester geweiht. Es waren genau 18 Jahre nach der Gründung von Marian Hill. Anwesend waren seine Mitbrüder, zahlreiche schwarze Christen, aber auch Heiden, wie man damals sagte, also noch nicht Getaufte. Anwesend war auch ein einziger Verwandter aus der Heimat, sein Halbbruder Johannes Huss, der 1899 nach Südafrika gekommen war und Priester werden wollte, später aber den Lehrerberuf ergriff. Eine Woche nach der Priesterweihe, nach der Primiz, war Pater Huss schon unterwegs nach Hartenberg, einer ersten Missionsstation am Rande der Tragensberge. Zu Fuß war er unterwegs. Dazu braucht er 5 Tage. Hier in Hartenberg lebte er wie ein Eremit, was Kost und Behausung anlangte. Hier holte er sich ein Ohrenleiden, das zu seiner späteren völligen Taubheit führte. Hier arbeitete er mit viel Fleiß und viel Eifer, um Seelen zu Christus zu gewinnen, wie man damals zu sagen pflegte, ein nimmermüder Missionar. Die Jahre in Hartenberg waren harte Jahre, voller Entbehrung und Sorgen. Nach 6 Jahren wirkte er für kurze Zeit in Mariazell und in Kevela, 2 Missionsstationen in Natal. Damals noch mickrig und klein, später und heute noch ansehnliche Missionszentren der katholischen Kirche in Südafrika. Dann, 1908, sandten die Ordensobern von Marian Hill den eifrigen Jungmissionar in die Kapprovinz nach Kailands zu den Xhosa-Stammesleuten, die ganz anders lebten als die Zulu und auch eine andere Sprache hatten. Mit Englisch, mit Zulu, mit Sesotho, die Huss fließend sprach, kam er hier nicht weiter. Er musste abermals einen neuen Bantu-Dialekt erlernen, nämlich Xhosa mit vielen für uns Europäer so schwierigen Klickslauten. Kailands war ein steiniges Missionsfeld. Es gab Schwierigkeiten. mit jungen Leuten, mit den Häuptlingen, mit den landwirtschaftlichen Bedingtheiten der Region. Es gab Dürreperioden, Viehseuchen, Blitzeinschläge, Überschwemmungen und infolgedessen immer wieder Hungersnot unter den Einheimischen. Statt ihre Felder zu pflügen, ritzten die afrikanischen Bauern oft nur den Boden. Sie kannten weder Dünger noch Drainage, weder Winterpflügen noch Saatrotation. Wolkenbruchartige Regengüsse schwemmten von Zeit zu Zeit den besten Boden tonnenweise ins Meer. Und vom Christentum wollten die Leute schon gar nichts wissen. Pater Hus schreibt einmal, er habe nach 4 Jahren in Kailands noch niemanden getauft, ausgenommen einige Schwerkranke und Sterbende in articulo mortis, also in Todesgefahr. Sehr enttäuschend für den jungen Pater aus Ödheim am Kocher. Liebe Hörerinnen und Hörer, was tut ein Mensch in solcher Lage? Nun, entweder gibt auf, wechselt den Ort oder den Beruf und versucht es anderswo, oder er denkt nach, geht in sich, sucht nach Fehlerquellen. Bernhard Hus tat Letzteres. Er zog sich für mehrere Monate nach Sigutu zurück, eine entlegene Außenstation. Wie Paulus, der in die Wüste ging, wie Ignatius von Loyola, der in Manresa nachdachte, so ging Hus nach Sigutu. Dort in der Einsamkeit und im Gebet wollte er über sich und die ihm Anvertrauten nachdenken. Die ganze Woche über weilte er dort. Nur sonntags kehrte er nach Kailands zurück, um die Messe zu feiern. Im Laufe der Monate stellt er sich folgende Fragen. Wer sind eigentlich die Bantu? Was sind ihre Geheimnisse, ihre geheimen Kräfte? Warum streben sie nicht nach Höherem? Warum liegt ihnen kaum am kulturellen Fortschritt? Seit über 200 Jahren hätten sie es den Weisen abgucken können, aber sie blieben uninteressiert, begnügten sich mit Bier, Frauen und Vieh. Hus fragte weiter, muss man westliche Zivilisation annehmen, westliche Kultur, ehe man christlich wird? Müssen nicht auch die guten afrikanischen Bräuche bewahrt werden? Wie kann man die armseligen landwirtschaftlichen Methoden der Afrikaner verbessern? Wie kann man die Leute zum Sparen bewegen, für die Notzeit? Wie kann man sie zu Kooperativen zusammenschließen, wie dafür sorgen, dass künftig mehr Kinder, mehr Jugendliche zur Schule gingen? Noch komplizierter für Pater Hus war die Frage an sich selber gerichtet. Bin ich der richtige Mann an diesem Platz? Bin ich qualifiziert für diese Herkulesaufgabe? Als er aus Sigutu zurückkehrte, hatte er keine Patentlösung gefunden. Wohl aber war er Fragen auf die Spur gekommen, die ihn fortan nicht mehr losließen. Es ging ja schließlich um Menschen. Aus Liebe zu ihnen war er nach Afrika gekommen, ans Kap der guten Hoffnung. Aus Liebe wollte er nun alles wagen, auch die Verleumdung von Seiten seiner Mitbrüder. Er, der vor Jahren nicht einmal Unkraut von Karotten zu unterscheiden wusste, hatte sich vorgenommen, landwirtschaftlicher Experte zu werden, zum Wohle der Menschen, zu denen er sich gesandt fühlte. Er fing sofort damit an, studierte Bücher und Fachzeitschriften, lehrte die COSA neue Methoden der Landwirtschaft und zeigte ihnen, wie man als Trockenfarmer und wie als Bewässerungsfarmer bessere Ernten erzielen könnte. Auch wie man Wasser speichert, Humus konserviert, Regenwasser sammelt und vieles mehr. Es kostete ihn viel Zeit, viel Energie, viel Geduld. Die Afrikaner schüttelten anfangs nur die Köpfe, als Hus zu demonstrieren anfing. Er zog seinen Habit aus, krempelte die Ärmel hoch und begann zu pflügen, Furchen zu ziehen, zu säen und was sonst noch wichtig war für einen guten Anbau. Und er hatte Glück. Der Himmel gab seinen Segen dazu. Es regnete, die Saat ging auf, wuchs und gedieh. Die Erträge waren zufriedenstellend. Hus fand Anerkennung in den Augen der schwarzen Farmer von Kailands und Umgebung. Seine landwirtschaftlichen Erfolge sprachen sich herum. aber nachmachen wollte es ihm keiner. Die Leute bewunderten ihn und dabei blieb es. Sie sagten, Baba Mfundisi, deine Felder stehen wirklich gut, Kompliment, aber du bist ein Weiser und ihr Weisen könnt das. Wenn wir das Gleiche täten, hätten wir keinen Erfolg. Wir sind ja nur Afrikaner. Die Weißen wissen alles besser, können alles besser. Ein Häuptling fügte hinzu, Pater, was du tust, das ist prima. Mach bitte so weiter. Vielleicht kannst du im nächsten Jahr ein bisschen mehr anbauen. Dann reicht die Ernte für uns alle, auch für unsere Kinder. Jetzt schüttelte Pater Bernhard Hus den Kopf. Nach all diesen Anstrengungen, alles umsonst. Immer noch die alte Brot- bzw. Reiskästen-Mentalität. Jetzt wurde ihm endgültig klar, wie lange sein Weg sein würde, welche gigantische Aufgabe noch auf ihn wartete, wie unendlich viel Geduld er noch lernen müsste. Liebe Hörerinnen und Hörer, Pater Bernhard Hus gab nicht auf, schier 40 Jahre noch hatte er vor sich. Die Landwirtschaft blieb sein besonderes Hobby, neben den alltäglichen missionarischen und pastoralen Sorgen und Verpflichtungen, die er sehr ernst nahm. Wenn ich hier kaum darüber spreche, beziehungsweise seine missionarischen Leistungen nur am Rand erwähne, dann liegt das am Thema meiner Ausführungen. Ich will Pater Bernhard Hus, den Sozialreformer, hervorheben. Nicht in erster Linie den Missionar, der er zeitlebens war und stets sehr engagiert war. Aber weil Bernhard Hus ein ausgezeichneter Missionar war, konnte er auch ein hervorragender Sozialreformer werden. Ganz im Sinne der großen päpstlichen Enzykliken oder im Geiste Kettelers, Kolbings und Sonnenscheins. Als 1911, 1912 eine schreckliche Viehseuche, East Coast Fever, im südlichen Afrika grassierte, war Kailands Mission zeitweise von drei Seiten von dieser umgeben. Hus ließ sofort Dipping Tanks erstellen, abgeschrägte Wasserlöcher, die mit Arsenik angereichert wurden. Das Vieh wurde wörtlich hindurchgetrieben, damit auf diese Weise die Zecken, die das berüchtigte Fieber übertrugen, getötet werden. Damals erfand Hus sogar eine originelle Dip-Methode. Sie war so gut und so praktisch, dass ein britischer Bezirkskommissar einmal sogar zu ihm sagte, Herr Pater, wenn Sie nicht Priester wären, ich würde Sie sofort zum Viehinspektor der ganzen Region machen. Die Landesregierung von Transkei lud Hus ein, überall im Land vor schwarzen Farmern und Viehzüchtern zu sprechen, weil es ihr bislang, der Regierung, bislang nicht gelungen war, die Leute davon zu überzeugen, wie wichtig es sei, das Vieh zu dippen. Sie, die Schwarzen, meinten, die Regierung wolle ihr Vieh vergiften. So kam es, dass Pater Bernhard Hus Land auf Land ab herumreiste, um im Auftrag der Regierung die Bauern zum Viehdippen zu ermuntern. Ihm, dem Maranhilla-Missionar, vertrauten sie, weil sie wussten, dass ihnen sein ganzes Herz gehörte. Gleichzeitig sprach Hus geschickterweise auch andere landwirtschaftliche Themen an und er führte somit für die katholische Kirche eine der besten Werbekampagnen, die sie jemals im südlichen Afrika hatte. Pater Hus ließ damals schon einheimische Lehrer ausbilden, um eine schwarze Elite heranzubilden. Weil aber die Katholiken kein eigenes Lehrerseminar hatten, schickte er seine Leute auf protestantische Schulen. Etwas Neues, etwas Unerhörtes zur damaligen Zeit. Und weil sonst sich niemand der Aussätzigen annahm, ging er sogar in ein Lepra-Asyl, um die dortigen Katholiken pastoral zu betreuen. Ehe er jedoch echt Fuß fassen konnte, beriefen ihn seine Obern, die Ordensobern, nach Maranhill zurück, wo sie ihn mit der Errichtung und Leitung eines Lehrerseminars betrauten. Für Pater Hus eine Herausforderung ganz anderer Art. Man schrieb damals September 1915. Der Erste Weltkrieg war schon 12 Monate im Gange. Pater Bernhards leiblicher Bruder Johannes, Sie erinnern sich, er war Lehrer geworden und in Südafrika geblieben. Dieser leibliche Bruder saß schon gleich viele Monate, 15 Monate, im Internierungslager. Nun, was tat Bernhard Hus am später durch ihn so berühmt gewordenen St. Francis College in Marianhill? Er war Prinzipal, also Schulrektor, und er gab Unterricht. Seine Fächer waren Psychologie, Musik und Landwirtschaft. Meine Hörerinnen und Hörer, Sie haben richtig gehört, Pater Hus unterrichtete Psychologie, Musik und Landwirtschaft. Psychologie, wie lehrte er seine schwarzen Studenten? Deswegen, weil er sie aufs Leben und auf die Konfrontation mit den Weisen vorbereiten wollte. Er erklärte ihnen die Prinzipien der Logik, des menschlichen Zusammenlebens, der abendländischen Mentalität. Diese Vorlesungen wurden übrigens bald in mehreren Zeitungen nachgedruckt und erschienen schließlich in Buchform. Pater Bernhard war auch künstlerisch am College tätig. Er leitete Chöre, komponierte und schrieb zahlreiche Bühnenstücke, Dramen wie Komödien. Er war wohl auch der erste Weise, der erkannt hatte, dass die Afrikaner geborene Schauspieler sind, dass ihnen Schauspielern sozusagen im Blut liegt. Bald wurde Hus sogar von protestantischen Lehrerseminaren und Hochschulen eingeladen, um auch bei ihnen Bühnenstücke einzustudieren und die dortigen schwarzen Studenten in die Kunst des Schauspielerns einzuführen. Dass Pater Bernhard am College in Marianhill auch Religionsunterricht erteilt hat, braucht weiter nicht eigens erwähnt zu werden. Für ihn war das eine Selbstverständlichkeit. Nur, er tat es anders als andere. Er tat es wissenschaftlich, tat es mit Beispielen aus dem afrikanischen Alltag. Und das machte seine Unterrichtsstunden für die schwarzen Schüler und Schülerinnen so aufregend, so interessant. Immer wieder griff Hus auf die Landwirtschaft zurück. Sie blieb eines seiner Lieblingsfächer, auch und gerade am Lehrerseminar. Feldbestellung, so rief er den jungen Afrikanern zu, Feldbestellung ist eine Kunst. Sie ist der erste Schritt zur Zivilisation. Sie gibt Gesundheit und Freizeit, Freude, Kraft für den Körper und für die Seele. Sie ist ein Gegenpol zur Faulheit. Sie hat einen noblen Einfluss auf die Charaktere der Menschen. Den Afrikanern warf Hus immer wieder vor, ihr pflanzt zur falschen Jahreszeit. Ihr pflügt nicht tief genug. Ihr seid faul und bequem, ihr sät das Korn zu eng, ihr benutzt schlechtes Saatgut, ihr düngt nicht. Und ihr treibt überall Raubbau mit dem fruchtbaren Ackerboden. Weil ihm das College in Marianhill und die Vorträge, die Referate auswärts zu wenig öffentliche Bandbreite boten, entschloss er sich künftig noch regelmäßiger als bisher in Zeitungen und in Magazinen zu schreiben. Die Presse wurde sozusagen zur Kanzel seiner sozialen Botschaft. 1925 fing er beispielsweise eine groß angelegte Serie im Southern Cross an, der einzigen katholischen englischsprechenden Wochenzeitung im südlichen Afrika. Alle 14 Tage veröffentlichte er einen Fachartikel. Dr. Alcuin Weißwurm, der diese Serie gesammelt hat und in 2 Bänden herausgegeben hat, vermerkte dazu einleitend, ich zitiere, Pater Hus war ein Mann von weitem Interesse, von großer Erfahrung und Bildung. Er war ein international anerkannter Fachmann in Sachen Native Question, Eingeborenenfrage, der er sein Leben und seine Kräfte widmete. Er brachte dafür eine offene, ehrliche, objektive und sympathische Haltung mit. Bei seinen nimmermüden Anstrengungen, das Los der Afrikaner zu verbessern, stieß er auf dickköpfige Opposition und gemeines Uninteresse. Er wurde mit Enttäuschungen nicht verschont, auch nicht mit Fehlschlägen. Trotzdem ließ er die Flagge nie sinken. Er predigte, gab Vorträge, hielt Vorlesungen, veröffentlichte Artikelserien und organisierte Ausstellungen. Alles, um den Afrikanern den Weg zu zeigen in eine bessere Zukunft. Zitat Ende. In seiner Southern Cross-Serie wurde praktisch jedes Thema angegangen. Jede zweite Woche, wie ich schon sagte, ein langer Artikel. Wissenschaftlich exakt, aber allgemein verständlich. Zu Themen wie Schwarz-Weiß-Verhältnis, Sklavenarbeit, Musik, Sitten und Bräuche, Gesetzgebung, Landarbeit, Zauberei, Heiratsbräuche und dergleichen mehr. Vehement geißelte Pater Bernhard Huss die Weißen in Südafrika, die sich den Schwarzen überlegen dünkten und diese wie Wasserträger und Holzhacker behandelten. Wörtlich schrieb er, ich zitiere, ich sah einmal eine Annonce in einer Zeitung für Landwirte mit folgendem Zusatz. Jede Menge Holz, Wasser und Eingeborene, Schweineställe und Kaffernquartiere vorhanden. Die Schweineställe befinden sich in bestem Zustand. Punkt. Zitat Ende. Huss nahm kein Blatt vor den Mund. Und die Weißen in Südafrika wagten es nicht, ihn deswegen zu schelten. Sie wussten, er praktizierte, was er von anderen verlangte, nämlich Gleichheit aller Menschen. Respekt vor der Würde aller, Weißer wie Schwarzer. Ein irisches Sprichwort lautet, wenn Gott den Menschen misst, legt er das Maßband nicht um den Kopf, sondern um das Herz. Ein treffliches Wort, das man auch wortwörtlich auf Pater Bernhard Huss übertragen könnte. Er maß nicht mit dem Kopf, so intelligent und so gescheit er auch war. Er maß mit dem Herzen. Und diese Sprache, die Sprache des Herzens, verstanden auch die einfachen Afrikaner. Deshalb ihre überaus große Liebe und Zuneigung und Anhänglichkeit gegenüber diesem Missionar, der ihnen offen sagen durfte, und es auch tat, was er von ihnen hält. Wie sehr er mit dem Herzen maß, mit dem Herzen sah, mit dem Herzen urteilte, begriff auch ein Inder, der Madan Hill besucht hat. Madan Hill in Südafrika. Ich meine Mahatma Gandhi. Der Gandhi lebte und wirkte bekanntlich viele Jahre in Südafrika, ehe er in Indien zum passiven Widerstand im Freiheitskampf des Subkontinents aufrief. Gandhi sagte damals zu Pater Huss, Sie wissen, Herr Pater, ich bin kein Christ. Einmal habe ich gesagt, ich liebte Christus und seine Lehre, aber nicht die Christen. Heute möchte ich meine damalige Feststellung revidieren. Wäre ich Ihnen früher begegnet und mehr Leuten wie Ihnen, ich glaube, ich wäre auch Christ geworden. Gandhi war von Madan Hill, das er um 1895 zum ersten Mal besucht hat, sehr beeindruckt. Er äußerte später einmal sich dahingehend, dass ein passiver Widerstand dort im Kloster von Madan Hill vor dem Kreuzweg der Mönche seinen Ursprung genommen habe. Damals sei ihm erstmals die Idee gekommen, man müsse zwar kämpfen, aber nicht mit Kanonen und Gewehren, sondern mitleidend, wie der leidende Christus es vorgelebt habe. Gandhi ermunterte Huss, auf dem begonnenen Weg weiterzumachen. Hierzu war freilich unendlich viel Energie nötig und ein Ozean an Geduld. Kein Wunder, so möchte man meinen, dass Pater Huss sich und seinen Zuhörern oft die Episode des orientalischen Herrschers Tamerlan, der lebte um 1400, erzählt hat. Dieser Herrscher war eines Tages in großer Not, in tiefer Verzweiflung. Während er über sich und seine missliche Lage brütete, beobachtete er eine Ameise, die ein Weizenkorn vom Boden weg in eine Spalte hoch oben an der Wand transportierte. Jedes Mal, wenn sie den Mauerspalt schon fast erreicht hatte, entglitt ihr das Korn und fiel wieder zu Boden. Das geschah 69 Mal. Erst beim 70. Versuch hatte die Ameise Erfolg. Sie konnte das Weizenkorn in die Spalte hineinschieben, dorthin, wo sie es von Anfang an haben wollte. Tamerlan begriff die Lektion. Und die Zuhörer des kleinen Paters aus Ödheim am Kocher ebenfalls, wenn er diese Geschichte erzählte. Ein anderes Beispiel, auch dieses eine Art Symbolbeispiel für Geduld und Langmut. Als es einmal in der Stadthalle von Durban, wo Huss vor einer großen Menge Afrikaner gesprochen hatte, zu Tumulten kam, kommunistische Quertreiber hatten Krach geschlagen, da dämmerte es Huss abermals, wie weit er noch vom Ziel entfernt sei. Man hatte ihn ausgepfiffen. Clevere Funktionäre der kommunistischen Gewerkschaft hatten versucht, ihn zu beleidigen und lächerlich zu machen. Pater Bernhard zog sich zurück, schweigend, aber nicht untätig. Wenige Wochen später hat er die südafrikanische Bischofskonferenz überzeugt, dass eine neue Organisation ins Leben gerufen werden müsse, eine katholische oder doch christlich motivierte Laienbewegung mit beispielsweise Arbeitervereinen, Gewerkschaften, Kreditgenossenschaften, Jugendverbänden, Lehrervereinen, Frauen- und Sportclubs und dergleichen mehr. Es war dies die Geburtsstunde der späteren CAU, der Catholic African Union, eine Dachorganisation aller in Südafrika bestehenden katholischen Verbände. Damit hatte Pater Bernhard ein Bollwerk gegen den Kommunismus und Atheismus am Kap der guten Hoffnung geschaffen. Eine, von seiner Sicht aus, epochale Leistung. Jetzt propagierte er auch immer häufiger seine mittlerweile weltbekannte Parole, die lautet: bessere Felder, bessere Häuser, bessere Herzen. Er wusste nur zu gut, dass man keinen Menschen bessern könnte, wenn man ihn nicht menschlich, menschenwürdig leben ließ. Er kannte wohl auch das Gandhi-Wort: frag dich ein Hungernder, wo ist Gott? Dann gib ihm Brot und sage hier.
Poki Jesu ajobile, ajobile.
Poki Jesu ajobile, tuijaje tuibene. Unena nungwena bana vitu.
Poki Jesu ajobile.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie bekämen ein einseitiges Bild von Pater Bernhard Huss, würde ich nur seine Leistungen aufzählen. Alle zu erwähnen, ist in der knapp bemessenen Zeit ohnehin nicht möglich. Ich kann nur auswählen, mich auf die ganz wichtigen und wesentlichen beschränken. Pater Bernhard war vor allem ein Mann mit einem Charisma, ein Apostel der Liebe und der sozialen Tat. Er predigte schon damals, dass Papst Johannes Paul II. Am Ende seiner ersten Deutschlandreise die, ich zitiere, Zivilisation der Liebe genannt hat. Huss schonte sich überhaupt nicht. Er las und studierte in jeder freien Minute. Oft und oft pflegte er, seinen afrikanischen Studenten zuzurufen: bindet euren Karren an einen Stern, zielt hoch, habt Vertrauen, tut selbst etwas, wartet nicht, bis andere für euch tätig werden. Von ihm, von Pater Bernhard Huss, sagte eine seiner Schülerinnen aus Natal später einmal: er hat mich das Gutsein gelehrt. Er hat es mir vorgelebt. Und ein schwarzer Lehrer formulierte so: er, Pater Huss, war der beliebteste, produktivste und ringsum respektierteste Mann, den ich je kennengelernt habe. Er wusste, kein Christ würde Amen oder Halleluja singen mit leerem Magen. Huss war der größte Segen, den dieses Land je hatte. Ich sagte schon, Pater Bernhard war ein Mann mit einem Charisma. Dabei war ihm aber dieses Charisma nicht einfach zugefallen. Er musste hart dafür arbeiten und sich immer neu in der Geduld üben. Bei einer großen Versammlung afrikanischer Männer stand einmal ein Greis auf, nahm einen Stein vom Boden, hielt ihn hoch und sagte: Baba, wir wissen, dass du es gut mit uns meinst und uns helfen willst. Aber ich sage dir, wenn du uns hilfst, dass wir von diesem Stein da, den ich dir hier zeige, Mais ernten können, dann kommt morgen der weiße Mann und nimmt uns auch diesen Stein wieder weg. Das war für Pater Bernhard eine erschütternde Erkenntnis. In solchen Situationen lernte er schwarz zu denken, schwarz zu empfinden. Aber aus solchen Erfahrungen und Erkenntnissen wuchs ihm auch eine neue Haltung, vor allem gegenüber den Afrikanern. Pater Bernhard Hus war der erste Missionar, der lange vor den deutschen Hilfswerken Miserio oder Brot für die Welt das Wort Hilfe zur Selbsthilfe gepredigt hat. Er sagt es immer wieder, wir können und dürfen die Afrikaner nicht mit dem Löffel füttern. Sie müssen selber lernen, sich selber zu helfen. Dabei müssen wir ihnen helfen. So hat er die Hilfe stets verstanden, als Hilfe zur Selbsthilfe. In seinem Buch über Volksbanken und Genossenschaften, es hatte übrigens wie viele seiner anderen Bücher, eine weite Verbreitung bis nach Ghana, in Westafrika, bis nach Kenia, in Ostafrika, bis nach Mittelamerika und Indien. In diesem Buch stellte er sprichworthaft ein paar wichtige Prinzipien heraus. Erstens, worauf kommt es an? Antwort, auf die Hilfe zur Selbsthilfe. Zweitens, was man alleine nicht erreichen kann, muss man gemeinsam tun. Drittens, Besitzen ist nicht alles. Man muss sein Eigentum auch richtig verwalten und sinnvoll gebrauchen. Viertens, der Reichtum des Menschen besteht nicht in seinen Gütern, sondern in dem Wenigen, mit dem er zufrieden ist. Fünftens, Sein ist wichtiger als Haben. Charakter von größerer Bedeutung als Eigentum. Sechstens, die Unzufriedenheit der meisten Menschen kommt nicht daher, weil sie nicht genug haben, sondern weil sie nicht so viel haben wie andere und immer mehr wollen. Wenn ein Einzelner träumt, so ein Sprichwort aus Brasilien, dann ist es nur ein Traum. Wenn aber viele träumen, dann erwacht eine neue Wirklichkeit. Für Pater Bernhard Hus und seine Mitarbeiter wurde ein Traum wahr, als er 1930 von der berühmten Carnegie Foundation in New York einen Visitors Grant zuerkannt bekam, eine hohe Auszeichnung verbunden mit einem 6-monatigen kostenlosen Aufenthalt in den USA und in Kanada. Es war seine erste große Überseereise seit 1895, als er nach Maranhill gefahren war, um Trappist zu werden. Notabene damals gab es für die Missionare keinen Heimaturlaub, als Pater Bernhard Hus in Maranhill eintrat. Wer sich für die Mission, also für Afrika oder Asien oder Lateinamerika, entschieden hatte, blieb zeitlebens dort, ohne jede Möglichkeit, seine Lieben zu Hause nochmals wiederzusehen. Und noch etwas, Maranhill, ursprünglich als Trappistenkloster gegründet, war 1909 durch Papst Pius X. vom Ordensverband getrennt und zu einer eigenständigen Missionsgesellschaft erhoben worden. Maranhill bei Durban wurde so zum Zentrum der Kongregation der Missionare von Maranhill, CMM. Pater Bernhard Hus nannte sich fortan Maranhiller Missionar. Das nur nebenbei als historische Fußnote. Aber jetzt wieder zurück zu Pater Bernhards Amerikareise. Er lernte in den USA und in Kanada viel Prominenz kennen, auch Negro-Persönlichkeiten, und war durchaus imstande, Parallelen zu ziehen zwischen Südafrika und den Vereinigten Staaten, vor allem im Hinblick auf die afrikanische Mentalität der Negros in der neuen Welt, der Bantu im südlichen Afrika. Auf dem Rückweg von Amerika zurück nach Afrika besuchte er mehrere europäische Länder, auch seine alte Heimat Deutschland. Entschuldigung. Merk und denkwürdig aus jener Zeit, es war 1930, also noch vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten. Merkwürdig, denkwürdig, ist ein fast prophetisches, wenn auch ironisch gefärbtes Bernhard Hus-Wort an die Fratres in Würzburg, Klerikat der Maranhiller. Ich zitiere: Ich Ich will Ihnen gleich zu Anfang sagen, dass ich Ihnen wirklich nichts bieten kann, was Sie nicht besser wüssten. Schon auf dem Schiff, besonders seit meiner Landung auf dem europäischen Kontinent, habe ich immer und immer wieder in allen möglichen Zeitungen über den ungeheuren Fortschritt des deutschen Geistes und über die unglaubliche Entwicklung der modernen deutschen Jugend gelesen. Kein anderes Volk, so hörte ich an allen Ecken und Enden, käme dieser rein arischen Herrenrasse gleich. Sie werden deshalb die Mangelhaftigkeit meiner Ausführungen entschuldigen und Sie werden bedenken, dass der Sprecher halt doch nicht zur jungen deutschen Garde gehört und dass sein Geist mit dem Einfluss der heißen Sonne Südafrikas die Akrobatik des nordischen Geistes nicht mitzumachen vermag. Soll ich sagen, glücklicherweise. Zitat Ende. Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder in Südafrika, nach der Amerika- und Europareise, wurde Pater Bernhard Huss ohne große Erklärung seines Postens als Prinzipal des Francis College enthoben. Statt zu resignieren, begab er sich nach Mariazellmischen, der Grenze zu Lesotho. Dort richtete er sofort ein Büro ein. Von nun an wollte er noch intensiver als bisher sich der Sozialreform widmen. Jetzt sollte ganz Südafrika sein Auditorium Maximum werden. Der Terminkalender war voll wie nie zuvor. Überall wollte man ihn hören, überall. Wo er sprach, strömten Tausende zusammen, um seine Botschaft von der Erde, von der sozialen Entwicklung, von den Volksbanken und Kreditgenossenschaften zu hören. Es war mühsame Arbeit. Denn Reisen kreuzquer durch das südliche Afrika war damals alles andere als bequem. Es war immer mit körperlichen Strapazen verbunden. Huss hatte zwar ein Auto, eines der ersten, das ein Missionar fuhr, aber die Entfernungen waren ja auch gigantisch. Hinzu kamen abenteuerliche Ritte zu Pferd sowie Großtouren bis nach Botswana und Simbabwe, damals noch als Botswanaland und Rhodesien bekannt. Überall verkündete er bessere Wälder, bessere Häuser, bessere Herzen. Überall half er mit, Volksbanken zu gründen und Genossenschaften ins Leben zu rufen. Viele gingen wieder ein. Es gab Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Andere überlebten und blühten auf, zum Beispiel die Volksbank von Marian Hill bei Durban. Sie war ein großer Erfolg für Jahrzehnte. Damals lernte Huss auch den britischen Ex-General Royston kennen. Im Volksmund Galloping Jack genannt, galoppierender Jack Royston, hatte wie Huss ein Herz für die Schwarzen. Er war willens, seine Farm afrikanischen Bauern zu verkaufen, vorausgesetzt, sie würden moderne landwirtschaftliche Methoden einführen. Pater Bernhard nahm das Gesamtprojekt in die Hand. Bald schon war das Land in 125 Teile gegliedert, die den Afrikanern zum Kauf angeboten wurden. Etwas Neues, ganz Neues im südlichen Afrika. Das Geld streckte die Volksbank von Marian Hill bei Durban vor. Die Kleinfarmen zwischen 5 und 50 Acres wurden zu 4 Pfund Sterling per Acre abgegeben. Eine Neuerung ganz anderer Art war die Einführung des Stirnjoches für Ochsen. Huss schreibt dazu, ich zitiere, 1933 habe ich das Stirnjoch in Mariazell eingeführt und sofort den Erfolg nachweisen können. Wir machten Propaganda für dieses Joch, das bislang im südlichen Afrika nicht bekannt war. Und ich bekam bald viele begeisterte Briefe vom Kap bis zum Kongo. Die Stirnjoche wurden zuerst in Marian Hill hergestellt, später auch in Umtata, von einem weißen Schmied. Wozu man früher 14 bis 16 Ochsen brauchte, das zogen und schafften mittels des Stirnjoches nun 4 Tiere. Ein unwahrscheinlicher Fortschritt. Diese Einführung des Stirnjoches war für die schwarze Bevölkerung etwa gleichbedeutend wie hierzulande die Einführung des Mähdreschers oder der Zuckerrüben-Vollerntemaschine. Andere Themen, die Huss immer wieder aufgriff, waren Saatrotation, Bodenerosion, Düngung, Silage. Als er einmal den Studenten von Marian Hill vorführte, wie Silage machbar sei und sie dann heimschickte, zum selber probieren, kehrte ein afrikanischer Schüler begeistert nach den Ferien zurück und sagte voller Stolz, Herr Pater, wir haben es probiert, das Vieh war ganz fressgierig und wir selber haben auch davon gegessen. Es hat richtig süß geschmeckt. Wieder ein anderes Thema seiner zahlreichen Vorträge und Reden war das Wort vom Lecken Tank. Hus betonte, man müsse im südlichen Afrika, eigentlich in ganz Afrika, endlich damit beginnen, die Löcher im Leckentank zu stopfen. Sollte der Reichtum des Kontinents nicht ganz verloren gehen. Damals gaben die Afrikaner ihm den Spitznamen der Pater mit dem Leckentank. Seinem Rat folgten sie leider nicht gleich und nicht alle gleich gern. Aber mit den Jahren lernten sie, dass auch diesbezüglich der kleine Pater aus Ötheim es wirklich gut mit ihnen meinte. Einige merkten gar, dass seine Analyse die einzig wichtige und sein diesbezügliches Raten, sein Ratschlag, absolut korrekt war. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Libanese Khalil Gibran schrieb einmal, es gehören zwei dazu, die Wahrheit zu entdecken. Einer, der sie ausspricht, und einer, der sie versteht. Auf Pater Bernhard Hus umgemünzt möchte ich sagen, er verstand sich auf beides, die Wahrheit zu entdecken und sie anderen verständlich zu machen. Eine dieser Wahrheiten, dieser Einsichten war, Afrika braucht mehr Leute mit Abitur, mehr Akademiker. Und für diese schwarze Elite setzte er sich zeitlebens ein. Das fing schon an, wir hörten es, in Hardenberg und Kailans. Besonders aber bemühte er sich um die afrikanische Intelligenz in Maranhill und in Mariazell. War er es doch, der dort die zwei ersten katholischen Lehrerseminare des Landes ins Leben gerufen hat. Eine Glanzleistung. Zu den begabtesten Husch-Schülern zählte der spätere Zulu-Dichter und Universitätsprofessor Dr. Benedikt Vilakazi. Hus betrachtete ihn wie seinen Sohn. Leider starb Vilakazi schon in jungen Jahren, erst 42 Jahre alt. Er wurde in Maranhill beigesetzt. Für Hus war der Tod Vilakazis ein harter Schlag. Auf ihn hatte er alle Hoffnung gesetzt. Eine Schwester des Zulu-Dichters Bernadette Vilakazi, die erste katholische Krankenschwester in Südafrika mit staatlichem Diplom, ebenfalls von Hus gefördert und betreut, war schon vorher gestorben, nachdem sie sich bei einer nächtlichen Krankenvisite ein heimtückisches Leiden zugezogen hatte. Hus schrieb damals, Bernadette starb wie eine Heilige. Natürlich war auch für Pater Hus nicht alles eitel Sonnenschein. Was es ihm und seinen weißen Mitbrüdern zuteil schwer machte, war die Haltung der weißen Christen im südlichen Afrika. Ihr mitunter geradezu unchristliches Beispiel brachte die Missionare oft in arge Bedrängnis oder in Verlegenheit. Denn es ist schwierig, schwarze Hüte von weißen Hüten zu unterscheiden, wenn die weißen Hüte schmutzig sind. Hus musste manchmal auch den Afrikanern ins Gewissen reden, etwa wenn deren radikale Wortführer gegen die Europäer, gegen die Weißen aufstachelten mit dem Slogan, schmeißt sie alle ins Meer, vertreibt sie aus diesem Land, das ist unser Land. Immer wieder musste er Weiße und Schwarze auf ihre gemeinsame Zukunft hinweisen, ohne dabei ihre getrennte Herkunft und Vergangenheit zu ignorieren. Pater Bernhard war skeptisch gegenüber selbstständigen schwarzen Staaten um jeden Preis und ohne langfristige Vorbereitung. Er lehnte aber auch ganz energisch jede strikte Rassentrennung ab, es sei denn, beide Parteien wünschten dies ausdrücklich. Der Regierung von Südafrika schrieb er ein Stammbuch. Ich zitiere: Erstens, es gibt keine Lösung ohne Gerechtigkeit. Deshalb muss das Ackerland neu verteilt werden. Nichts darf gegen den Willen der Afrikaner geschehen. Sie müssen in allem informiert werden. Zweitens, das Gute der Bantu-Kultur muss erhalten bleiben. Die Afrikaner müssen gleichberechtigt sein auf allen Ebenen. Drittens, wer diese Prinzipien missachtet, sät Wind und erntet Sturm. Viertens, wenn die soziale Frage in Südafrika nicht nach menschenwürdigen christlichen Grundsätzen geregelt wird, wird die Katastrophe der weißen Rasse in Südafrika nicht ausbleiben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wundert es Sie noch, dass ein Mann, der so offen redete und so schrieb, vor 50, 60 Jahren, auch Neider hatte und Gegner? Wenn es stimmt, was Bischof Georg Moser einmal sagte, ein großer Schmerz macht uns groß, und zur großen Liebe ist nur ein Mensch fähig, der tief gelitten hat, wenn das stimmt, da Mailands, als er sich körperliche Leiden zuzog, weil er wie ein Einsiedler leben musste, weil ihm sogar das zum täglichen Leben Notwendige oft fehlte. Schließlich die wiederholten Abberufungen bzw. Absetzungen durch Ordensobere ohne fundierte Erklärungen. Während des Zweiten Weltkriegs war Pater Bernhard zeitweise als Revoluzzer und Spion verdächtigt worden. 7-mal wurde sein Büro durchwühlt. Die Geheimpolizei nahm alles mit, was er geschrieben hatte, ganze Serien von Zeitungsartikeln. Sogar seinen Sakristeischrank hatte man nach Waffen durchsucht. Am Ende sprach man ihn frei, aber es schmerzte ihn sehr, die Art, wie man ihn behandelte. Und dass man überhaupt die Geheimpolizei auf ihn angesetzt hatte. Er, der so viel für das Land und seine Bewohner getan hatte, ausgerechnet er, wurde der Kumpanei mit Hitler-Deutschland verdächtigt. Nicht wettgemacht, wohl aber erträglicher, wurden die vielen Enttäuschungen des Paters durch eine persönliche Note, durch ein persönliches Schreiben des Heiligen Vaters Pius XII., in dem die Verdienste Pater Bernhard sehr deutlich gewürdigt wurden. Als Hus dann im August 1948 plötzlich erkrankte, zum Sterben kam, war es für ihn eine große Freude, zwei seiner treuen Schülerinnen am Sterbebett zu wissen. Henriette Jezile, Medizinstudentin in Johannesburg, und Lili Vilakasi, Hauptlehrerin in Marianhill. Mit beiden unterhielt er sich auf dem Sterbebett. Beide ermunterte er geradlinig, ihre Wege weiterzugehen. Dann schickte er sie in die Krankenhauskapelle, damit sie für ihn beteten. Pater Bernhard Hus starb um 1 Uhr früh am 5. August 1948 im Krankenhaus zu Marianhill an Blasenkrebs. Eine kurz zuvor durchgeführte Operation brachte keine Linderung mehr. Noch am selben Tag meldeten die großen Tageszeitungen und Radiostationen seinen Tod. Es herrschte Volkstrauer unter den Afrikanern. In einer Wochenzeitung hieß es, ich zitiere, er war der bedeutendste Sachverständige für Eingeborenenfragen in Südafrika. Die Katholiken, das ganze südafrikanische Volk, werden sein Andenken im Herzen bewahren. Sein Beispiel wird uns anspornen, jenen sozialen Frieden anzustreben, der in diesem Land so notwendig ist. Im gesamten Werk von Pater Hus waren sein tiefer Glaube und seine kennige Frömmigkeit die bewegenden Kräfte. Die Sozialprobleme Südafrikas werden von ihm im Licht der christlichen Prinzipien gesehen, die der Soziallehre der Kirche begründet und in den päpstlichen Enzykliken aufgezeichnet sind. Nur als katholischer Priester war er zu diesem Werk befähigt. Pater Hus war ein Freund der Afrikaner, aber kein Blinder. Er wies auf die Fehler und Mängel hin, wo er sie fand. Und er hoffte fest, dass seine Arbeit nicht umsonst war, sondern zu einer echten Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit führen werde. Zitat Ende. Ein anderer, James Ermekyle, schrieb damals nach seinem Tod, er war ein Mahnrufer, der mit Forscherblick in die Zukunft schaute, die Nöte und die Forderungen einer noch fernen Zeit erkannte und mit sicherer Hand schon am Abend die Segel stellte, um dem Sturm am nächsten Morgen zu trotzen. Er war Pionier und Wegweiser für viele. Wieder ein anderer, Franz Xaver Ketterle, Marianhill hat mit Pater Bernhard Hus einen großen Missionar verloren, ganz Südafrika einen großen sozialen Wegbereiter. Groß, weil er die Aufgaben und Fragen des Lebens im Lichte des ewigen Gottes betrachtete. Zitat Ende. Liebe Hörerinnen und Hörer, ernst und düster war die Lage im südlichen Afrika, als Pater Hus den Subkontinent betrat. Als er starb, 1948, hatte er viel erreicht, mehr als normale Sterbliche schaffen. Aber er wusste auch um die dunklen Zeichen am Horizont. Sein Sterbejahr war das Jahr, in dem die Nationalen in Südafrika die Macht ergriffen. Eine große Enttäuschung für viele Afrikaner, die Hus so sehr geliebt und für die er zeitlebens gearbeitet, gebetet und gelitten hatte. Pater Bernhard Hus hat den Umbruch Afrikas nicht mehr erlebt. Nicht den Wind of Change, von dem der britische Premier Macmillan gesprochen hat. Aber auch nicht mehr die unmenschlichen Grausamkeiten, die Jahrzehnte nach ihm in vielen Teilen Afrikas begangen wurden, etwa in Nigerien, in Kenia, im Sudan, in Simbabwe, in Mosambik, in Uganda und vielen anderen Staaten des Kontinents. Bernard Huss blieb viel Schmerzliches erspart, das von jenen begangen wurde, denen sein ganzes Herz, seine ganze Liebe gegolten hatte. Aber auch diese Schmerzen und diese Enttäuschungen und Demütigungen hätten ihn niemals davon abgehalten, für Recht und Menschenwürde und Freiheit einzutreten. Pater Bernhard Huss wusste, was Johann Wolfgang von Goethe einmal so formuliert hat: eine schwere Sache, gegen den Strom zu schwimmen, aber es stärkt. Er wusste auch, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Was Pater Bernhard so gern seinen Schülern und Schülerinnen ins Kollegheft schrieb, hat er selbst praktiziert, nämlich: lebe und arbeite so, dass du beim Sterben die Welt in einem besseren Zustand zurücklässt, als du sie angetroffen hast. Sein Leben lang hat er sein Herz in die Hände genommen, das täglich denen geschenkt, die ihm begegneten und zu denen er gesandt war. Ich danke Ihnen.